aber was hältst du denn von folgendem Satz? Haben Sie außer der Schwangerschaft noch andere Vorerkrankungen? Den ich da immer wieder toll finde letztlich. Und ich frage, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, was geht mit euch gerade ab? Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Maßnahmen zur Geburtsbegleitung.
Also für mich geht so ein richtig guter Einsatz, so eine gelungene Geburt, ja schon irgendwie bei der Vorbereitung auf jeden Fall los. Also eigentlich ab dem Moment, wo mein Fähnchen auf dem Navi aufgeht und da steht Geburt akut.
Lückenfüller, dein Rettungsdienst-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Lückenfüller-Spezialfolge, muss man fast schon sagen. Schön, dass wir alle zusammen sind. Und wer ist wir? Wir sind heute ein bunter Haufen, der sich digital trifft. Und ich habe gerade in der Vorstellungsrunde, die wir vorher gemacht haben, als wir uns alle kennengelernt haben, habe ich schon jemanden vergessen. Und mit dem starte ich jetzt, weil wir haben einige Special Guests neben Lea und mir. Und eine der Special Guests hockt neben mir. Wer hockt denn neben mir?
Hallo, ich bin die Simone und ich bin freiberufliche Hebamme, noch ein bisschen Rettungssanitäterin dazu. Und ja, freue mich heute hier zu sein.
Hervorragend. Hebamme und Rettungsdienst in einem. Das ist eine gute Kombination. Die brauchen wir heute für unsere Folge. Wir haben aber beschlossen, dass wir noch mehr rettungsdienstliche Expertise brauchen, weil wir natürlich über die Geburt reden wollen, aber auch über die Frage, wie der Neugeborene dann optimal versorgt wird. Da wollen wir die präklinische Sicht noch deutlich intensivieren. Und wir haben uns noch jemanden dazu geholt aus dem Team Baby NRW, der Johanita, also aus dem Team von Lea und mir quasi, von derselben Wache. Hallo Silja.
Hallo und danke, dass ich da sein darf. Genau, ich bin Notfallsanitäterin bei den Johannitern in Nürnberg und darf da neben dem normalen Rettungswagen auch den Baby-NRW besetzen und die ein oder andere Geburt auch präklinisch begleiten, immer wieder.
Sehr cool. Damit haben wir viel Expertise, vor allem bei euch beiden, und viel Meinung, vor allem bei Lea und mir. Das ist gut.
Ich arbeite in der Kinderklinik.
Lea arbeitet inzwischen in der Kinderklinik, das stimmt. Und das hat sie mitgekriegt. Wir sind in einer besonderen Konstellation. Zum einen sind wir zu viert, das sind wir nie. Wir haben es bisher immer zu zweit durchgezogen. Zum anderen aber sitzen wir auch überwiegend digital zusammen. Nur Simone und ich haben es geschafft, uns persönlich zu treffen, weil wir natürlich so ein bisschen Corona-mäßig vorsichtig sind und natürlich Lea beschlossen hat, Krankheiten mit nach Hause zu nehmen. Und das ist ja gar kein Problem. Wir machen das also einfach online. Ich hoffe, die Soundqualität passt für alle da draußen. Und mein Vorschlag wäre, ich höre auf zu schwafeln und lese gleich den Fall vor, um den es heute geht. Wir wollen wie immer natürlich an einer echten, realen Situation, in die man sich super reinversetzen kann, diesen Fall lösen. Lea, magst du mich kurz für meine Vorlesestimme anmoderieren?
Ja, selbstverständlich. Jonah, bitte aktiviere die Vorlesestimme für den den heutigen Fall.
Sehr gerne. Ihr werdet mit dem Rettungswagen zu einer 28-jährigen Patientin mit dem Alarmierungsstichwort Geburt alarmiert. Durch die Leitstelle erfahrt ihr bereits, dass die Patientin Wehen habe und Fruchtwasser abgegangen sei. In einem Mehrfamilienhaus dann im dritten Obergeschoss werdet ihr durch eine sichtbar aufgeregten und schwitzenden, ganz offensichtlich werdenden Vater eilig hereingewunken. Die Patientin selber liegt am Sofa, trägt ein Kleid und begrüßt sie mit schmerzverzerrtem Gesicht. Entsetzt siehst du zu deinem Kollegen. Dieser blickt ebenso entsetzt zurück. Verdammt, sagen sie und greifen zum Funkgerät. Ein klassischer rettungsdienstlicher Fall. Ich komme ja selber irgendwie von der Pike auf in den Rettungsdienst und muss sagen, ich bin genau einer von denen gewesen, die bei dem Alarmierungsstichwort Geburt unglaubliche Erwartungshaltungen, Ängste, Sorgen und Nöte hatten. Und wahrscheinlich ist das gar nicht nötig. Und das wollen wir heute ein bisschen aufdröseln. Und ich weiß nicht, Lea, dir ging es vielleicht ja ähnlich. Also gerade so am Anfang finde ich, wenn man sowas hört, Geburt, wie oft man eigentlich zur Geburt alarmiert wird, steht mal auf einem anderen Blatt und wie selten man eigentlich dann ein Kind sieht am Ende des Tages. Aber wir wollen den Bammel ein bisschen nehmen heute. Das glaube ich. Glaube ich, der Punkt. Und jetzt sagen die beiden, schauen sich schon irgendwie komplett entsetzt an und sagen, verdammt, und wir wollen uns als allererstes mit der Frage beschäftigen, ja, wann tue ich denn überhaupt präklinisch eine Geburt durchführen? Das ist, glaube ich, eines der wesentlichsten Kriterien, weil häufig werden wir alarmiert, jetzt genau wie hier, es gibt irgendwie einen Fruchtwasserabgang, wir haben ja noch keinerlei Informationen mehr. Und die Frage ist aber, wenn wir jetzt da reingehen, welche Informationen suchen wir konkret für diese Entscheidung, letztlich, ob wir eine Geburt durchführen oder nicht. Und das würde ich einfach mal hier in den Raum spielen und vielleicht, also würde ich einfach mal Simone unauffällig angucken. Was würdest du einem Sani sagen, da kommst du jetzt nicht drum rum, die Geburt muss in der Wohnung stattfinden?
Ja, also ganz nett wäre es natürlich erstmal rauszufinden, das wievielte Kind ist es und wie viele Kinder hat die Patientin schon bekommen. Das können die einem meistens ja auch mitteilen, sonst würde man es, wenn man ein bisschen affin ist und es lesen kann, auch im Mutterpass finden auf einer der Seiten. Und da gibt es dann zwei Wege. Es gibt einmal so die Erstgebärende, wo man sagt, man fährt eigentlich immer in die Klinik, außer man sieht das Köpfchen. Das heißt, die kann auch ganz theoretisch schon einen Pressdrang haben, was auch ganz oft schon ist. Das kann aber dann halt auch noch 2 Stunden dauern. Und das können lange 2 Stunden werden sonst.
Ja, genau. Wir haben auch irgendwann Feierabend. Aber das ist ja schon mal eine gute Regel. Also wenn jemand, also eine Mutter, mir sagt, das ist jetzt das erste Kind und das Köpfchen schaut noch nicht raus, dann haben wir eigentlich erstmal ein kleines bisschen weniger Stress.
Genau.
Sehr gut.
Bei der Mehrgebärenden ist es so, da sagt man ab Eintreten des Pressdrangs, weil man davon ausgeht, dass es da deutlich fixer geht, dass da das Kind deutlich schneller auf der Welt ist. Das heißt, wenn eine Mehrgebärende einen Pressdrang angibt, würden wir auch uns mal darauf einstellen, das Kind vor Ort zu bekommen.
Okay, das heißt, meine erste Frage ist, ich komme rein, Fruchtwasser abgegangen, ja, und als nächstes frage ich, wie viel das Kind, und jetzt sagt mir diese Mutter oder diese werdende Mutter, das ist mein viertes Kind. Dann gehen bei mir quasi alle Red Flags.
Ja, wenn sie einen Pressdrang hat, dann...
Okay, wie erkenne ich einen Pressdrang?
Den hörst du einerseits tatsächlich, weil die Patientin einfach ganz spezifische Töne von sich gibt tatsächlich. Mhm. Das andere ist, dass die Patientin dir das auch sehr gut beschreiben kann. Die Viertgebärende weiß ja hoffentlich, wie sich das anfühlt, wahrscheinlich besser als du.
Vermutlich.
das heißt... Man beschreibt es als Gefühl, tatsächlich groß auf Toilette zu müssen und die gibt einen massiven Druck nach unten an und sagt auch, hey, ich habe das Gefühl, ich muss mitdrücken, und dann sollten alle Alarmglocken angehen und dir klar sein, okay, dieses Kind bekommen wir wohl hier.
Okay, hervorragend. Damit kann man arbeiten, glaube ich. Silja, jetzt hast du schon auch einige Geburten präklinisch begleitet und auch die Entscheidung getroffen. Bist du gut mit dieser Art der Entscheidung gefahren bis jetzt?
Ja, tatsächlich. Also es gibt hin und wieder mal die ein oder andere kleine Überraschung, dass es dann doch etwas rascher geht, als man es vielleicht gedacht hat. Deshalb würde ich oder möchte ich immer vorbereitet sein auf den Fall, wenn. Aber im Regelfall fahre ich mit der Entscheidung auch sehr gut.
Aber das ist, glaube ich, eine gute,
mich auch so dran halten.
Ja, eine gute einsatztaktische Einschätzung, dass wir natürlich irgendwie Kriterien anwenden, aber dennoch sind wir natürlich als Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter immer auch in der Eventualität. Das heißt, trotz alledem würden wir natürlich unter Umständen, gerade wenn die Transportzeiten nicht nur 3 bis 5 Minuten sind im innerstädtischen Bereich, uns überlegen, okay, wie schaut die Eskalation aus und was bedeutet das für uns, wenn wir jetzt während der Fahrt eben doch diese Kriterien erfüllen. Ich glaube, dann haben wir eine ganz gute Einschätzung und ich würde gerne den ersten Mythos streuen an der Stelle, weil jetzt haben wir vielleicht eine Patientin, die sagt, ist das erste Kind und wir müssen nicht die Entscheidung treffen, hier präklinisch die Geburt durchzuführen. Schon mal gut. Ja, also wir haben verdammt gesagt, ans Funkgerät gegriffen, uns Daddy dazu alarmiert, weil wir ein bisschen Schiss haben vor der Situation. Aber am Ende des Tages kommt es jetzt nicht zu einer Geburt präklinisch. Dann sind wir ganz oft mit Frauen konfrontiert, die sagen, sie müssen mich jetzt runtertragen. Das hat der Hausarzt gesagt und die Frauenärztin und das hat die Hebamme gesagt oder Ähnliches. Und für viele Sannis geht da im Kopf dann schon so immer das Gedankenspiel los, ja, warum soll ich dich zur Hölle runtertragen? Ich weiß doch, du bist jetzt noch ein paar Stunden beschäftigt im Krankenhaus. Ist das also ein Mythos, dass es völlig in Ordnung ist, die runterlaufen zu lassen? Oder gibt es da irgendwelche vielleicht tatsächlich Indikationen, wo man sagt, nicht tragen? Ich weiß nicht, Celia, wie da dein Mindset ist, bevor...
Ja, ich musste gerade so an den Klassiker denken, vierter Stock Altbau, man schleppt alles nach oben und die werdende Mutter liegt auf dem Küchenboden von Fruchtwasser umgeben und sagt, ja, sie rührt sich von hier keinen Zentimeter, und in dem Moment gehen einem viele verzweifelte Dinge durch den Kopf, was man jetzt wie bewerkstelligt. Daran musste ich gerade denken, aber zur Thematik, wer wie laufen kann, da ist wahrscheinlich die Simone unsere Ansprechpartnerin. Ich glaube ja, es gibt da auch eine coole Leitlinie seit nicht allzu langer Zeit, oder?
Ja, da steige ich gleich mal ein. Die Leitlinie ist super, weil die nämlich auch endlich uns für den verzweifelten Anruf eben dieser Patientin auf dem Küchenboden mitten in der Nacht ein Handwerkszeug liefert, und da ist es relativ einfach. Der hauptsächliche Grund, warum sie nicht laufen darf, da gehen wir jetzt mal weg von Thema Blutung oder was auch immer, da gelten genau die gleichen Regeln wie sonst halt auch bei unserem Patienten im Rettungsdienst, aber Hauptgrund ist, dass die Patientin einen Blasensprung hat und man da sagt, oder der Frauenarzt vorher gesagt hat, ja, das Köpfchen ist noch nicht im festen Becken, das ist zu gefährlich, da könnte die Nabelschnur vorbeirutschen, und deshalb soll die Patientin sich sofort hinlegen, keinen Millimeter mehr bewegen und da bitte liegen bleiben. Das hat sich jetzt Gott sei Dank ein bisschen aufgelöst, weil in unserer tollen neuen Leitlinie nämlich jetzt ganz klar erwähnt ist, dass wenn das der Kopf ist da unten, ist es egal, wie hoch der ist, das Risiko eines Nabelschnurvorfalls ist nicht erhöht. Das heißt, die Patientin darf, egal ob es das erste, zweite, dritte, vierte Kind ist, solange der Kopf da unten ist, bei einem Blasensprung trotzdem aufstehen und laufen. Ja, wenn jeder die Leitlinie lesen würde, wäre wahrscheinlich dieser Mythos auch nicht mehr da, aber sowas braucht ja immer ein paar Jährchen auch. Es gibt zwei Ausnahmen. Das ist einmal, wenn nicht der Kopf führt, sondern der Po, also eine Beckenendlage oder eine Querlage vorliegt, oder wenn wir im Bereich einer Frühgeburtlichkeit sind, das heißt vor der 37. Schwangerschaftswoche.
Das glaube ich mega gut, ne? Also für alle da draußen zum Mitaufschreiben. Weil wir brauchen ja, Rettungsdienste brauchen immer klare Kriterien, gerade da, wo sie nicht in der Wohlfühlzone agieren, und das tun sie bei der Geburt in der Präklinik ganz sicher nicht in aller Regel, gerade die Unerfahrenen. Ich sage jetzt mal, na klar, mag es jetzt mit so Special-Einheiten wie die Baby-NRW-Besatzungen, die es ja deutschlandweit auch an der einen oder anderen Stelle gibt, sicherlich auch Leute geben, die das häufiger präklinisch haben, aber insgesamt bleibt es halt einfach eine fiese Situation, und Rettungsdienst muss immer eine Option haben, durchzustaufen und Checklisten durchzugehen im Kopf, und dann wäre das ja eine. Also ich nehme jetzt mit, ich komme da rein und stelle einige wesentliche Fragen. Zum einen kläre ich, ob eine Geburt notwendig ist oder nicht. Anhand der Frage danach ist es gibt es Presswehen, und anhand der Frage, ob ich ein Köpfchen sehe. Und bin etwas entspannter, wenn es die erste Geburt ist, weil ich weiß, sie hat noch ein bisschen was vor sich in aller Regel und es dauert. Und wenn jemand sagt, irgendwie, sie müssen mich jetzt runtertragen, dass ich dann einfach nicht grundsätzlich jeder Schwangeren einfach sagt, das stimmt nicht, sie können runterlaufen. Oder auch auf der anderen Seite nicht jetzt irgendwie jede automatisch trage, sondern dass ich einfach kurz hinterfrage, was ist da so ein bisschen der Hintergrund. Nämlich, gibt es eine Beckenendlage, ist es eine Frühgeburt und Ähnliches. Hervorragend. Ich habe noch eine Frage. Welche Leitlinie?
Das ist die S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin, die letztes Jahr im Januar, ja, oh Gott, das ist schon ein Jahr, Januar 2021 erschienen ist.
Hervorragend, vielen Dank. Haben wir also jetzt quasi geklärt, wie wir die Entscheidungen treffen und können weitermachen, weil wir haben jetzt ja die Entscheidung getroffen bei dieser Patientin. Wir müssen hier in der Bude, wir müssen das Ding jetzt durchziehen. Wir sind einer von diesen Geschichten, die dieses Jahr passiert sind, die man sich auf der Rettungswache erzählt, wo alle sagen, ey, hast du schon gehört, ey, der Kalle und der Kevin, ey, die haben ein Kind gekriegt, ey, krass, ey. Dabei haben sie nur schwitzend daneben gestanden, natürlich nicht, denn sie haben unsere Podcast-Folge gehört und waren prepared. Und als nächstes wollen wir uns so in der Chronologie mit der Frage beschäftigen, was muss ich denn jetzt alles vorbereiten? Weil wenn ich die Entscheidung getroffen habe und merke, jetzt muss ich hier letztlich die präklinische Geburt organisieren, dann ist ja auch wieder der Notfallsanitäter in der Einsatzorganisation gefragt. Und ja, Lea, jetzt mal aus dem Bauch heraus. Du stehst in der Bude und sagst, okay, diese Frau wird jetzt Mutter und ich bin auch noch dabei. Was würdest du, wenn du als isoliert einzelner RTW vor Ort bist, was würdest du am Funkgerät alles bestellen?
Also einmal Notarzt, weil ich muss, und noch einen zweiten Rettungswagen, wenn man kein Baby-NRW hat, weil man dann, man braucht ja sozusagen ein Team Kind und ein Team Mutter. Und wenn man natürlich das Privileg hat, einen Baby-NRW dazu zu fordern, dann braucht man natürlich den Baby-NRW für das Kind. Die machen dann auch alles mit dem Kind und machen das auch so für sich. Und der Rettungswagen ist dann eher für die Mutter zuständig. Und erstmal passt es dann so.
Okay, jetzt frage ich mich dann so ein bisschen, also ich überlege halt auch für Strukturen vielleicht, die natürlich jetzt keinen Baby-NRW haben, die unter Umständen dann vielleicht auch gerade fürs Kind ja vorbereitende Maßnahmen irgendwie treffen könnten. Also wenn, würde ich jetzt auch mal in den Raum streuen, ein Inkubator verfügbar ist, dann sollte dieses Team, das dann hinterherfährt, ja vermutlich auch einen Inkubator hinten drauf packen. Es gibt es ja, in vielen Rettungsdiensten so, dass der irgendwo in der Garage verstaubt steht und man alle 8 Jahre darauf eingewiesen wird. Das ist der Moment. Dafür seid ihr da.
Ja. Dann würde ich Team Kind braucht einen Inkubator.
Ja, Inkubator anfordern an der Stelle. Super. Silja, würdest du noch irgendwas anfordern? Oder was gehen dir für Gedanken durch den Kopf?
Also für mich geht so ein richtig guter Einsatz, so eine gelungene Geburt, ja schon irgendwie bei der Vorbereitung auf jeden Fall los. Also eigentlich ab dem Moment, wo mein Fähnchen auf dem Navi aufgeht und da steht Geburt akut. Zum einen kann man sich dann schon mal freuen, würde ich sagen. Echt schöner Einsatz, der viele andere Einsätze wettmacht. Und zum anderen gehen mir dann da gleich einige Punkte durch den Kopf, die ich schon mal so in der Vorplanung bedenken würde. Zum einen mal mein Auto vorzubereiten. Also wenn ich jetzt vielleicht das nachrückende Team bin oder noch bevor ich überhaupt in die Situation komme, mein Auto vorzubereiten, es vorzuheizen, selbst wenn es warm ist, es bereit zu machen, dass da gegebenenfalls auch ein Neugeborenes versorgt werden könnte, dass ich mein Material mir überlege, was nehme ich mit in die Wohnung, an den Einsatzort. Das heißt, neben dem Standard-Equipment zählt sicherlich der Kinderkoffer dazu. Auch zu wissen, was ich in dem Kinderkoffer vorhalte natürlich, aber das würde ich mal zur allgemeinen mentalen Vorbereitung auf den Einsatz schon zählen. Und was ich noch ganz gerne tatsächlich mitnehme, ist ein Tragetuch. Wir hatten jetzt gerade den Punkt, wer darf laufen, wer darf fliegen und so weiter. Wenn ich jetzt aber just bei der Patientin bin, die eben doch wirklich nur liegend transportiert werden darf, die auch noch nicht so weit ist, dass wir jetzt das Kind in der Wohnung gebären und die vielleicht aber trotzdem noch transportiert werden soll, dann ist das vielleicht ganz gut, wenn man das schon am Mann an der Frau hat. Genau, das wären so die Punkte, die ich mir überlegen würde mitzunehmen und natürlich auch meinem Team kommuniziere. Dann schon mal eine Teamaufteilung auf der Anfahrt, schon mal kurz zu besprechen, für den Fall, dass wir jetzt hier in der Unterzahl sind, also dass wir ein Zweierteam sind oder zumindest nur in der, quasi nur 1:1. Und es werden 2 Patienten, das Kind kommt zur Welt, wer macht was, wie können wir uns aufteilen und sich auch in dem Moment zu überlegen, wen fordern wir danach, was für Ressourcen habe ich eben in meinem Bereich und wo sind die nächstgelegenen Kliniken, die ich da ansteuern werde. Das sind so die Überlegungen, die mir schon auf der Anfahrt durch den Kopf gehen würden. Und zur Nachforderung habe ich jetzt der Lea gar nicht viel hinzuzufügen. Ich glaube, da muss man einfach seinen Bereich und seine Strukturen kennen. Das NEF ist für die Geburtsbegleitung, für die Versorgung nach der Geburt einfach obligat und dann genau ein Team, was eben gegebenenfalls Patient 2 versorgt, im Idealfall natürlich dann auch irgendwie einen Kindertransport gewährleisten kann, das also möglichst frühzeitig anfordern, dass das organisiert werden kann.
Super, gute Punkte. Was mir nämlich auch immer auffällt, ist, dass auch Leitstellen da natürlich jetzt nicht das Mindset haben, alles mitzudenken. Also es kann auch gut passieren, dass man mit einem RTW und einem NEF zu einer Geburt letztlich geschickt wird, akut und dann halt bei entsprechender Meldung schon auch vielleicht auf Anfahrt einfach sagt, weißt du was, wenn das jetzt so klare Informationen sind, schickt mir gleich den zweiten RTW hinterher oder schickt mir gleich den Baby-NRW hinterher oder ähnliches, wenn er nicht dabei ist. Also je früher man mitdenkt, glaube ich, desto entspannter wird der Einsatz für alle Beteiligten, weil natürlich jetzt die Versorgung der Mutter während der Geburt und dann erst recht die Versorgung des Neugeborenen einfach gedanklich nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit brauchen. Und wir sind einfach besser, wenn wir als Team arbeiten und nicht alleine. Und deswegen frühzeitig Ressourcen anfordern und auch Hilfe anfordern. Je nachdem, wo man ist, kann man sich natürlich auch überlegen. Es gibt auch immer wieder Optionen von Krankenhäusern, Hebammen unter Umständen an Einsatzstellen dazu zu holen. Falls es solche Angebote und Kooperationen gibt, dann würde ich da auch die wahrnehmen. Da wissen Leitstellen meistens Bescheid, einfach, ne? Wo man anruft, wer Notfallkontakt ist und welche Kliniken da mitspielen in irgendeiner Form.
Ansonsten hat auch so ziemlich fast jede Schwangere eine eigene Hebamme. Man könnte auch einfach mal, wie bei der Telefonreha ja auch, einfach mal den Experten sich ans Telefon holen und sich, wenn man sich wirklich total unsicher ist und total blank ist, einfach da nochmal ein bisschen Unterstützung holen, die einfach dranbleiben lassen und einen dann so ein bisschen durch das ganze Szenar quasi führen lassen. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das klappt ganz oft auch total unbürokratisch.
Ja, und wenn nicht, der ruft jetzt einfach folgende Nummer an. Da wird Simone dann immer reingehen mit der 01.
Tag und Nacht erreichbar.
Deutschlandweit für Sie die Telehebamme. Das kommt neu dazu. Ja, Hauptsache der Notfallsanitäter macht es nicht. Nein, also perfekt. Aber ein guter Tipp, guter Hinweis. Hilfe holen, wenn man selber merkt, man ist da irgendwie mit dem Rücken zur Wand. Wir wollen jetzt zwei Dinge beleuchten. Das eine, im Schwerpunkt nämlich die Frage, wie gehe ich jetzt mit der Mutter während dieses Geburtsvorgangs um? Da würden wir mit anfangen und im Anschluss, was machen wir denn dann mit dem Neugeborenen oder haben wir parallel vorbereitet? Und ja, in Bezug auf die Mutter gibt es ja auch einen Satz, den ich gerne an der Stelle zitieren würde. Da muss man natürlich jetzt Anamnese machen und auch begleitende Maßnahmen. Da freue ich mich gleich auf deine Ausführungen, Simone. Aber was hältst du denn von folgendem Satz? Haben Sie außer der Schwangerschaft noch andere Vorerkrankungen? Den ich da immer wieder toll finde letztlich. Und mich frage, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, was geht mit euch gerade ab? Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Maßnahmen zur Geburtsbegleitung. Was, wenn du dich versuchst, irgendwie zu reduzieren, vielleicht kriegst du ein paar Sätze zusammen.
Also erstmal ist es ja, wie gesagt, wie wir es schon am Anfang hatten, eine erste Anamnese super wichtig. Dazu habe ich ein Papier, das total toll funktionieren kann, wenn man einfach auch damit umzugehen weiß. Und das würde ich auch jedem empfehlen, sich mal so einen Mutterpass einfach anzugucken, dass man einfach auch die Informationen findet im Bedarfsfall, dass man damit auch arbeiten kann. Da steht nämlich die Schwangerschaftswoche drin, da steht drin, wie viel das Kind ist es, da steht vielleicht auch irgendwas an Vorerkrankungen drin. Wir haben tatsächlich auch einen Risikokatalog, der quasi einer Sampler-Anamnese hinzuzufügen ist und genauso die Lage des Kindes etc. pp. Also gerade auch bei Kommunikationsschwierigkeiten ist es auch bei mir im Kreißsaal oftmal das einzige Medium, was ich überhaupt habe, um zu wissen, wen habe ich denn da vor mir und was für eine Geschichte bringt diese Patientin mit. Das ist so der große erste Punkt. Und wenn ich dann so meine Anamnese habe, dann gucke ich mir einfach ganz klar mal so die Situation an. Was liegt denn gerade vor? Wir haben jetzt in unserem Fall jetzt gerade Wehen- und Fruchtwasserabgang. Das sind schon so die großen zwei. Das dritte natürlich, was bei allem Gynäkologischen auch immer so eine Rolle spielt, ist das Thema Blutung. Das sind drei Dinge, die muss ich einfach abklären. Da muss ich auch gucken, hey, was hat diese Patientin? Wie oft sind die Wehen? Hat das Fruchtwasser vielleicht eine Farbe oder ähnliches? Hat sie eine Blutung? Wenn ja, wie stark ist die? Dass ich einfach so ein bisschen ein Gefühl kriege, ist das gerade eine total entspannte Situation, wie es zu 99% im Rettungsdienst ist? Oder habe ich hier vielleicht wo ich einfach vom normalen abweiche, wo ich sage, boah, die hätte ich gerne ein bisschen schneller in der Klinik oder okay, ich brauche hier mehr Manpower oder jetzt brauche ich wirklich die Hebamme, weil wie eine Beckenendlagengeburt funktioniert, keine Ahnung.
Also Blutungen und Fruchtwasserfärbung ist ein Problem.
Ja, kann uns zum Problem werden.
Da geht es ja dann auch vor allem noch auf die spannende Frage, gerade jetzt bei Fruchtwasser, wie ist deine Neugeborene drauf? Sicherlich. Jetzt sind aber ganz viele, die hören dazu und die haben noch nie eine Geburt präklinisch gehabt und die haben auch noch nie Fruchtwasser bei Aldi gekauft. Deswegen kurz die Frage, wie schaut Fruchtwasser denn normalerweise aus?
Also Fruchtwasser ist normalerweise klar bis tatsächlich rosa. Also es ist wirklich Schweinchenrosa oftmals. Was fährt, wenn man es andersrum machen, das kann manchmal auch ein bisschen weiß gefärbt sein, manchmal auch ein bisschen gelblich. Was nicht normal ist, ist alles, was so ein bisschen wie Erbsenbrei ausschaut, kennt jetzt jeder Soldat so ungefähr, wie das ausschaut, das Ganze. Das heißt, wenn es wirklich signifikant grün wird, dann ist es nicht mehr normal.
Okay, hervorragend.
Oder eben dann nicht mehr rosa ist, sondern richtig rot, dann haben wir auch ein Problem.
Auch eine der Fragen an die Mutter, ne? Weil häufig sehen wir das ja nicht mehr. Also einfach mal nachzuhaken. Okay, jetzt ist ja dieser Geburtsvorgang und er beginnt und wir stellen irgendwie fest, die Venenabstände werden immer kürzer und bei irgendwie kleiner 2 Minuten kriegen wir dann irgendwie so richtig Bammel. Jetzt würde ich natürlich als erstes der nächste Mythos, den ich streuen würde. Jetzt schauen wir doch am besten erstmal, wie weit der Muttermund geöffnet ist. Sorry, da muss sogar ich lachen.
Ja, ich habe das ungefähr, ich würde sagen, 200-300 Mal gemacht, bis ich sicher sagen konnte, wie weit er wirklich geöffnet ist, um dann noch zu lernen in meiner Ausbildung, dass es eigentlich gar keine Konsequenz hat, weil der nämlich dermaßen ambivalent sein kann. Der kann außerhalb der Wehe anders sein als in der Wehe und der kann gerade bei Mehrgebärenden oder teilweise auch bei Erstgebärenden, die einen völlig überraschen, innerhalb von 2 Wehen 8 cm weiter sein. Das heißt, ich habe eine Momentaufnahme von Sekunden, die mich völlig verrückt machen kann, die mich völlig in eine falsche Richtung rennen lassen kann, weil, ach ja, die ist ja erst 3 cm. Habe ich jetzt hier mit meiner großen Expertise als erfahrener Notfallsanitäter ertasten können. Sorry.
Nee, ist in Ordnung. Also ich gebe zu, ich habe tatsächlich, ich bin immer offen für Schwächen, aber Muttermunduntersuchung habe ich eine Schwäche. Ich bin da nicht so gut, wie ich denke. Wie ich gerne wäre, was auch immer. Ja.
Ja, weil also das, da können wir uns völlig verfahren und deshalb ist es, würde ich mich tatsächlich an dem Thema, was wir am Anfang hatten, Pressdrang, ja, nein, Kopf sichtbar, ja, nein, orientieren und danach meine Entscheidungen treffen. Das ist in der Präklinik viel, viel sicherer, als irgendwas zu versuchen, zu tasten und dann womöglich in eine Richtung zu gehen, wo ich mir danach denke, ja, eigentlich waren die Zeichen klar, aber der Muttermund war ja noch da.
Hervorragend. Ich glaube, das sind gute Tipps. Und jetzt geht's aber los. Also jetzt geht's ja los und die Venenabstände werden immer kürzer und der Notfallsanitäter im Stress kann nicht mehr unterscheiden, presst die Mutter oder presse ich mehr vor Angst mit und was geben wir Ihnen jetzt mit, allen, die da draußen zuhören, wie Sie das begleiten können? Wenn ich jetzt meine geburtsbegleitende Erfahrung aus Emergency Room und was gibt's noch? Grace Anatomy, ganz klar. Und Klinik am Südring natürlich für alle Rettungsdienst-Pros nicht. Wenn ich die jetzt zusammennehme, dann würde man natürlich jetzt daneben stehen und sagen, okay, im Fernsehen habe ich immer gehört, man muss anleiten und jetzt pressen und muss der immer irgendwie Kommentare abgeben. Tue ich das?
Wahrscheinlich kannst du es gar nicht tun, weil du so aufgeregt bist, dass du keine Ahnung hast, was du dazu sagen sollst.
Es geht natürlich an alle, die da draußen sind. Ich bin natürlich komplett entspannt in der Situation.
Ruhe in Person, ja. Nein, vom Prinzip her ist, wie die Silvia vorhin schon gesagt hat, super wichtig, mich einfach auch aufzuteilen, weil jetzt reden wir gerade die ganze Zeit davon, wie ich mir gerade ins Hemd mache als Rettungsdienstler. Jetzt überlegt euch mal, wie es der Mutter da währenddessen gerade geht.
Ja,
wenn
guter Punkt.
Du vor ihr stehst mit zitternden Händen und sie sich denkt, okay, das ist jetzt die Kompetenzoffensive, die sich heute um mich kümmert und heute mein Baby mit mir bekommt. Das heißt, es ist super wichtig, dass ich mich einfach aufteile, dass die Patientin auch einen klaren Ansprechpartner hat und dass gerade da auch eine Ruhe reinkommt. Geburt ist was sehr, sehr Sensibles, sehr, sehr Intimes. Da finde ich es sehr, sehr wichtig, dass die Patientin auch klar erkennen kann, okay, derjenige spricht mit mir und der Rest ist vielleicht eher im Hintergrund, weil so viele Menschen braucht es tatsächlich nicht, um ein Baby zu bekommen. Und dann ist ja das Tolle, dass die Geburten, die wir im Rettungsdienst erleben, in der Regel sehr, sehr schnell vonstatten gehen und dementsprechend auch sehr unkompliziert. Und dass selbst wenn die Frau nicht weiß, was sie tut, ihr Körper in der Regel ziemlich gut weiß, was er tut. Sollte die Patientin jetzt in ein Muster fallen, dass sie hyperventiliert, dass ich mir denke, boah, ja, okay, jetzt könnte ich gleich ein anderes Problem kriegen oder so, dann sage ich ihr natürlich, dass sie jetzt mal wieder tief und langsam atmen soll. Aber sonst würde ich sie im besten Falle einfach machen lassen, ihr das Gefühl geben, hey, ich bin da, ich unterstütze dich, wo ich kann. Und wenn es nur die Hand halten ist oder ähnliches, und sonst Hände in die Hosentaschen, da gehören sie nicht hin, aber abwarten. Also einfach abwarten. Ich kann auch, das ist eine Frage von, traue ich es mir zu oder nicht, die Patientin die Position wählen lassen. Also es muss nicht, wie in besagten Serien, die Rückenlage mit Beinstützen sein, dass dieses Kind kommt. Meistens weiß die Frau ganz gut, welche Position gut ist. Aber wenn ich sie jetzt stehen lasse, dann sollte ich mir auch sicher sein, dass ich das Kind auffange. Sonst sollte ich es lassen.
Aber prinzipiell wird sich die Frau wahrscheinlich ja mit diesem Moment auch schon mal beschäftigt haben. These? Oder kommt der komplett überraschend?
Unterschiedlich. Alles also, schon erlebt.
Alles schon erlebt?
Kann alles okay. sein, ja.
Gut. Also wir checken quasi so ein bisschen ab, was sind so die Vorerwartungen. Versuchen auch ein bisschen rauszufinden, vielleicht wie gut sind die vorbereitet und wie gut sind wir vorbereitet. Aber wahrscheinlich gerade mit wenig Erfahrung, auch wenig Experiment. Also ja. Wahrscheinlich werden sich zumindest der Rettungsdienst damit wenig präklinischer Geburtserfahrung wohler fühlen, wenn man einfach sagt, alles klar, man liegt jetzt irgendwie auf dem Sofa, auf einem Bett oder ähnliches, hat eine Umgebung, in der es adäquat ist.
Ja. Ja. Also ich würde auch, wenn ich mir unsicher bin, würde ich der Frau sagen, hey, es ist jetzt einfach nicht die Traumgeburt bei Kerzenlicht und Duftlampe. Also wir legen jetzt hin und machen das Beste draus und gut ist. Also das, da darf man auch ein bisschen vernünftig sein. Und das ist eine besondere Situation, die darf auch besondere Maßnahmen nach sich ziehen und dann ist das total okay.
Ja.
Wichtig ist, dass es ein sauberer Ort ist. Das heißt, ich gucke, dass eine saubere Unterlage drunter ist. Steril muss das Ganze nicht ablaufen. Also das wäre doof zu sagen, die Geburt läuft steril, ganz im Gegenteil.
Also sprich, ich lege irgendwie eine Unterlage letztlich drunter, bereite das vor, vielleicht auch zwei, damit ich die obere wegziehen kann und dann auch noch eine, ich mache das jetzt wirklich aus dem FF und darunter noch eine saubere liegt, hervorragend. Perfekt. Silja, du hast immer so geguckt und genickt. Hast du da noch Ergänzungen? Stimmst du dem, natürlich stimmst du dem zu, aber hast du noch was, wo du gerade sagst, da habe ich gerade dran gedacht?
Ich finde das super schöne und griffige Erklärungen, muss ich sagen, die Perspektiven aus dem Rettungsdienst sehr recht geben und auch den Perspektiven, wenn man die Geburt schon mal aus anderer Seite erlebt hat. Deshalb hoch angenehme, schöne Erklärung. Habe ich nicht
hinzuzufügen. Ja, hervorragend. Ich habe noch was hinzuzufügen. Ich habe mir wieder einen Mythos vorbereitet. Ja, ich
wir sind gespannt.
Als Vorbereitung, ich habe mir gedacht, ich bin ja jetzt hier null der Experte. Ne? Gar nicht. Also ich bin jetzt nicht irgendwie komplett auf den Kopf gefallen, auch irgendwie die Lea nicht, die erstaunlich wenig redet. Lea?
Ja.
Hi, Entschuldigung, dass ich dich anspreche in deinem Podcast, war nicht so gemeint. es ist in Ordnung, werd gesund. Wir haben natürlich auch immer eine Diskussion, die jetzt wirklich sehr extrem ist, aber naja, ich kann ja auch mal eine Venenhemmung einsetzen, medikamentös, ne? Präklinisch. Die wird ja sogar mitgeführt teilweise. Ja, also Silja schaut extrem entsetzt. Simone verkneift sich das Lachen. Ich habe es nicht ganz ernst gemeint, aber gibt es da wirklich ernsthafte Indikationen, dass wir präklinisch sagen, das unterbrechen wir jetzt mit einem letztlich Sympatholytikum?
Das große Problem ist, was macht mir die Wehenhemmung letzten Endes? Das macht mir einen schlaffen Uterus. Und es gibt so ein paar ganz handfeste Kontraindikationen, die ist nämlich die größte eigentlich, wenn ich eine vorzeitige Plazenta-Lösung nicht ausschließen kann. Und die ist seltenst durch eine vaginale Blutung gekennzeichnet. In der Präklinik kann ich das nicht ausschließen, weil ich einfach auch kein Monitoring der Herzfrequenz vom Kind habe oder Ähnlichem. Deshalb würde ich da tatsächlich die Finger davon lassen. Das kann ganz, ganz böse enden, wenn ich einen schlaffen Uterus habe dann und da wirklich eine vorzeitige Lösung ist, sorge ich in dem Moment dafür, dass da keinerlei Durchblutung mehr der Plazenta für das Kind ist und richte mehr Schaden an, als ich, glaube ich, unterstützen kann. Und Angst vor einem drohenden Spontanpathus ist keine Indikation für die Wehenhemmung.
Auch das hätte man nicht besser ausdrücken können, glaube ich. Ja, aber dass wir da mal aufräumen mit diesen Mythen, das ist ja genau der Punkt, das, was wir auf Rettungswachen, auf der Straße, an den Krankenhäusern über solche Themen immer quatschen. Wie ist denn das damit? Nein, Tokolyse, also die Wehenhemmung, eher präklinisch einfach nicht indiziert, vor allem, weil wir die Indikation einfach nicht stellen können. Das nehme ich jetzt einfach mit. Und das ist schon mal gut. Und Angst ist keine Indikation, war es noch nie.
Ich würde ganz kurz einmal eingrätschen.
Ja,
Entschuldigung. Du hast einen kleinen Versprecher gehabt. Also es ist natürlich die Wehenhemme immer ein Sympathometikum, kein Lytikum.
Habe ich das gesagt?
Du hast Sympatholytikum gesagt. Ja, ich habe jetzt auch nochmal nur nachgedacht, ob ich es jetzt falsch gehört habe, aber es ist ein Sympathomimetikum. Mhm. Alles gut. Wir können an der Stelle weitermachen, aber dass wir es einmal richtig gesagt haben, nicht, Wahnsinn, dass es dann hinterher zu googeln wird.
Ist ja top, perfekt. Also wir haben das geklärt. Sorry, ich war kurz irritiert. Ja, perfekt.
Ist gut, Internet, dass ich was gesagt habe? Oder? Ja,
ich finde es hervorragend. Ich finde es hervorragend. Also Lea übernimmt heute die Aufgabe des Luxus. Aufmerksam überwacht sie den Podcast und perfekt. Also, na klar, Sympathomimetikum. Vielen Dank für den Einwand. Jetzt ist die Frage, gibt es noch irgendwas loszuwerden? Lea, Silja, Simone, irgendwie zur Versorgung der Mutter jetzt während der Geburt und in der Begleitung. Ja, der Job geht weiter, ne? Und ich kann mir vorstellen, der wird auch häufig präklinisch dann so ein bisschen ignoriert, was dann alles noch kommt. Aber jetzt mal rein für die Geburtsbegleitung. Ich kann mir jetzt, glaube ich, rausnehmen zu sagen, irgendwelche Techniken, Griffe und sonst was ist einfach keine Tätigkeit, die irgendein Notfallsanitäter jemals tut. Punkt aus. Ja,
ja, ich glaube, dafür ist der Podcast auch einfach zu kurz, ja, um jetzt auf jede einzelne, ja, Sondersituation einzugehen, weil dafür habe ich 3 Jahre gelernt.
Ja.
Das wäre ein bisschen.
Bin ich komplett bei dir. Hervorragend. Dann gehen wir letztlich vielleicht jetzt in die Nachgeburt über. Wir bleiben also noch kurz bei der Mutter. Das Kind ist gekommen. Wir haben es Team Silja gegeben. Team Silja versorgt das Kind. Wir werden gleich irgendwie die Kamera wechseln und schauen, was da passiert. Aber nach der Geburt, was für Problemstellungen warten auf uns jetzt seitens der Mutter?
Also wir haben ja dann noch quasi die letzte Phase der Geburt, die Nachgeburtsphase, die noch fehlt, in der die Plazenta irgendwann mal geboren wird. Das kann irgendwas zwischen 5 Minuten und theoretisch 2 Stunden dauern vom Prinzip her. Also normal dauert es maximal 1 Stunde, bis diese Plazenta kommt. Das heißt, es kann uns natürlich schon auch im Rettungsdienst treffen. Viele haben so einen Aktionismus an sich zu sagen, oi, komm, das mache ich jetzt auch noch fertig. Die kriegen wir jetzt auch noch, dann sind wir fertig, alles toll, alles super. Kann natürlich den Einsatz wieder entsprechend in die Länge ziehen, wenn man wieder davon ausgeht, jetzt löst sich vielleicht doch nicht die Plazenta oder so. Und wir haben einen ganz tollen Faktor, wenn wir die Plazenta noch in der Gebärmutter haben. Wir haben nämlich eine sehr, sehr große Tamponade im Uterus liegen, nämlich die Plazenta, die auch ein Stück weit dafür sorgen kann, dass es einfach nicht so arg blutet. Heißt, ich würde mir das eigentlich jetzt im Regelfall zunutze machen und sagen, hey komm, ich lasse die einfach drin. Ich gucke, dass wir in die Klinik kommen und das sollen die in der Klinik übernehmen und gut ist. Mhm. Natürlich, das andere Medikament, wir hatten schon die Wehenhemmung angesprochen, wäre dann das Oxytocin, also was zum Wehen fördern. Das gebe ich natürlich dann auch nicht, wenn ich nicht will, dass die Plazenta kommt. Wenn ich unbedingt will, dass die Plazenta kommt, dann kann ich das schon machen, sonst würde ich eigentlich versuchen, diesen Einsatz, selbst wenn ich als Hebamme auf diesem Rettungswagen bin, möglichst ohne Medikamente zu fahren und einfach die Plazenta in der Mama zu lassen, die Blutung zu überwachen. Da kann ich ganz normal, wie sonst auch bei einer vaginalen Blutung, die frische Lagerung und so weiter anbringen, auf den Kreislauf der Mutter achten und dann die Mutter, so wie sie ist, quasi in die Klinik fahren.
Cool. Dennoch kann es aber doch dazu kommen, dass es unter Umständen mal auch zu durchaus starken Nachblutungen kommt. Also ich glaube, Kreislaufüberwachung und ich würde jetzt aber mal sagen, insgesamt die Mutter als Patientin jetzt an dem Zeitpunkt nicht aus den Augen verlieren, ist, glaube ich, schon extrem wichtig und gerade diese Blutungen letztlich irgendwie im Blick haben. Weiß jemand von euch zufällig, ob es da für jetzt so postnatale Blutungen Empfehlungen für sowas wie Tranexamsäure gibt oder irgendwas oder ist das alles eher nicht evidenzbasiert?
Nicht wirklich. Mhm. Also ich habe mich da mal so ein bisschen schlau gemacht, finde aber leider selber nicht sonderlich viel dazu. Wenn ich jetzt Embryotox aufmache, was ja so die App für alle ist, die mit Schwangeren und Stillenden arbeiten und so weiter, kommt ja in Abklärung mit dem Arzt, beziehungsweise nur in speziellen Situationen. Ich glaube, da könnte man jetzt die starke postpartale Blutung in der Präklinik dazu zählen. Heißt, ich würde es wahrscheinlich dann auch einfach wie bei jeder anderen Blutung einsetzen und gut ist. Aber das ist jetzt keine offizielle Empfehlung, die irgendwo so gelistet ist. Genau.
Hervorragend. Dann ist das Kapitel Mutterversorgung so ein bisschen abgeschlossen, glaube ich. Also wir haben jetzt irgendwie und geklärt, wie bereiten wir das vor von der Entscheidungsfindung, die mega wichtig ist, mit der Fragestellung, wie wird sie hingelegt oder was für Optionen gibt es, wie schaffe ich mir selber Sicherheit in der Anamnese, also wo muss ich reingucken, Mutterpass und letztlich die begleitenden Maßnahmen, also ruhig durchschnaufen und die Geburt adäquat begleiten und danach die Mutter nicht aus den Augen lassen. Hervorragend. Aber in der Zwischenzeit hat noch jemand Anmerkungen dazu, bevor ich das Thema die Mutter schließe? Wir kommen später in der Kurzzusammenfassung nochmal drauf zurück. Aber Lea, was habe ich falsch
gemacht? Ja, ich habe tatsächlich wegen der Tranexamsäure, ja. Also ich war vor einem halben Jahr auf dem Intake-Kurs in Heidelberg. und da war eben auch Tranexamsäure ein ganz großes Thema beim Referent Clinical Breathing. Und da wurde eben gesagt, dass bei den Blutungen, die eben vaginal, da ging es jetzt nicht unbedingt bei Schwangeren, aber eben allgemein bei vaginalen Blutungen, die Tranexamsäure möglich ist. Aber es ist sozusagen weder ein Nutzen noch ein Schaden nachgewiesen worden. Und der Professor, der uns da unterrichtet hatte, hatte eben gesagt, dass er als Professor der Gynäkologie 1 Gramm Tranexamsäure im Bolus gibt und 1 Gramm über den Perfusor. Allerdings hat es natürlich nur eine ganz kleine interne Evidenz und ist jetzt nirgendwo irgendwie so zu finden. Ja. Aber an der Stelle einfach vielleicht noch als Ergänzung, dass eben ist die Evidenz, wie die Simone schon gesagt hat, eben nicht wirklich gegeben ist, beziehungsweise halt immer nur die Leute das so ein bisschen nach eigenen Erfahrungswerten gestalten.
Das ist, glaube ich, ja ganz häufig auch so bei neuen Medikamenten oder Maßnahmen, ne? Dass man erstmal einen sehr engen Spielraum hat und da jetzt gerade ganz viel betrieben wird. Ich bin mir sicher, dass wir da in 5 Jahren ganz anders drauf blicken, mit ganz anderen Studienlagen und auch klarere Erkenntnisse haben. Aber das unterstützt das, nämlich, dass natürlich der Notarzt, die Notärztin diese Entscheidung treffen kann. Man kann sie ihr auch anbieten, diese Entscheidung, und sagen, willst du die Überlegung letztlich anstoßen für dich? Aber es ist jetzt keine standardisierte Maßnahme. Und ich glaube, das wird es wahrscheinlich auf den Punkt bringen. Ja, cool. In der Zwischenzeit hat Silja die ganze Zeit zugeschaut, was Simone macht. Und hat gesehen, okay, die ist total entspannt und hat sich vorbereitet auf das, was da kommt. Nämlich ein kleiner Schratz, der hoffentlich in Kürze das Schreien anfängt. Silja, wie ist dein Blick als diejenige, die jetzt die Neugeborenenversorgung vorbereitet? Ich würde mal wieder kurz mit einem Mythos beginnen. Ja, total gerne.
Ich bin gespannt.
Ja, also ich bin da jetzt total aufgeregt und sage, boah, ziemlich heiß hier, vielleicht lüften wir mal durch und mache Fensterchen auf für die ganze Maßnahme.
Ja, ganz unbedingt, also nicht. Versteht sich von selbst. Ich steige wieder in meine einsatztaktische Zeitkapsel und springe zurück etwas im Einsatz, nämlich wieder zur Vorbereitung, quasi zu dem Zeitpunkt, wo ich weiß, okay, wir haben keine Chance, die Geburt wird hier stattfinden und lieber hier in der Wohnung als nachher im Treppenhaus zwischen 4. und 5. Etage. Deshalb werden wir uns da als einen neugeborenen Platz vorbereiten. Ein Kollege hat den schönen Begriff des Storchennests geprägt, quasi der Drop-off-Point für das Kind zur Versorgung nach der Geburt. Und den finde ich einfach ganz anschaulich. Vielen Dank für diesen Begriff an dieser Stelle. Ja, was brauche ich da für meinen Versorgungsplatz, für mein Storchennest? Als allererstes, du hattest es gerade schon angesprochen, muss ich mal für gute Umgebungsbedingungen sorgen und ganz gleich, ob das jetzt eben schon der Rettungswagen ist, weil wir es doch noch bis nach unten geschafft haben, oder ob das die Wohnung ist, ich muss für Wärme sorgen und zwar ordentlich. Also der Punkt, an dem wir das Schwitzen anfangen in unserer atmungsaktiven Rettungsdienstkleidung, da wird es gerade warm genug für das Kleine und wahrscheinlich können wir es dann noch mal ein Stück aufheizen. Das heißt, Fenster zu, Türen zu. Im Rettungswagen würden wir auch das Schloss der Tür herunterdrücken. Die Erfahrung zeigt einfach, dass immer irgendjemand den Bedarf hat, nach der Versicherungskarte zu fragen und die Schiebetür zu öffnen. Und dann ist die ganze Wärme eigentlich sofort dahin. Hm. Also erstmal für Wärme im Raum sorgen. Dann suchen wir uns einen gut erreichbaren Platz, möglichst zugänglich von mehreren Seiten, vielleicht auch von allen Seiten zugänglich und erhöht, dass einfach nicht der Zugluft ausgesetzt ist. Das könnte ein Esstisch sein, ein Wickeltisch, da hat man manchmal ja auch schon eine Wärmelampe, die man einschalten könnte, irgendwas dergleichen. Dann bereiten wir uns gleich wieder mehrere Lagen von Handtüchern oder Tüchern, gut saugfähigen Tüchern vor. Da hattest du vorhin schon mal bei der Mama gesagt, kann man gleich mehrere übereinander legen. Würde ich gerne kopieren und auch auf unserem Storchennest bereitlegen, mehrere saugfähige Tücher oder Handtücher übereinander. kleiner Tipp am Rande, die kann man auch ganz hervorragend erwärmen, wenn man sie kurz in die Mikrowelle legt. Das ist natürlich medizinisch, wenn wir sagen, off-label und man sollte unbedingt dabei bleiben. Aber so ein gerolltes Handtuch für eine Minute in die Mikrowelle und dann ist es irrsinnig kuschelig warm. Vielleicht auch eine schöne Aufgabe für den werbenden Papa, wenn wir ihm das zutrauen,
ja,
sich auch zu beteiligen.
Good point, den haben wir bisher noch gar nicht angesprochen. Ja.
Genau, ja, der will auch was tun. Der freut sich, aber der ist mindestens so aufgeregt wie wir. Insofern ist es auch ganz schön, wenn man ihn da irgendwie einbinden und ja auch in die Kommunikation einfach mit einbinden kann. Was lege ich ansonsten noch bereit? Ganz klar, ich habe ein Stethoskop mal bereit liegen, um mir relativ zügig im Zweifelsfall einen Überblick über die Herzfrequenz des Kindes verschaffen zu können, zum Beispiel, und später auch über die Lungenbelüftung. Ansonsten an Monitoring lege ich noch bereit ein Pulsoximeter mit einem Kindersensor, also diese Klebesensoren schon mal bereit machen. Ich kann noch bereit legen ein Thermometer und gegebenenfalls auch ein Blutzuckermessgerät. Da bediene ich mich im Kinderkoffer, dass ich also das rektale Thermometer und nicht das große Braunohrthermometer verwende, was dem kleinen Neugeborenen nicht passt. Außerdem legen wir noch bereit einen Beatmungsbeutel. An der Stelle möglichst nicht den ganz kleinen. Der hat einfach für ein normales Neugeborenes nicht das passende Volumen. Also nicht diesen ganz kleinen 250 Milliliter Beutel, der tatsächlich eher für die Frühchen gedacht ist, sondern den Kinderbeutel. Wenn es den ja nicht geben sollte, wäre auch noch möglich der Erwachsenenbeutel. Aber darauf separat mal eingehen. Passende Maske dazu, also möglichst die kleinste Größe für Neonaten. Ein Piepventil aufstecken und auf ungefähr 5 Millibar drehen. Und was wir noch vorbereiten, ist auch den Sauerstoff. Den müssen wir aber noch nicht unmittelbar anschließen. Der muss einfach bereit liegen, dass wir im Falle des Falles, wenn es irgendwie zu erweiterten Maßnahmen käme, direkt bereit hätten. Und zu guter Letzt die Absaugpumpe vorbereitet und mit einem aufgesteckten Absaugkatheter kleinen Lumens auch schon mal bereitstellen. Die muss weder laufen noch an allererster Stelle oben auf dem Tisch stehen. Wahrscheinlich werden wir die nämlich nicht brauchen. Und nicht zu vergessen, da freuen sich die Hebammen und später die Eltern auch, wenn wir einen Geburtszeitpunkt nennen können. Und wir freuen uns im Laufe der Versorgung, wenn wir einen Überblick über die abgelaufene Zeit haben, noch eine Uhr überreicht. Die normale Handyuhr, eine Stoppuhr, was auch immer wir da haben. Sobald das Kind bei uns auf dem Versorgungsplatz liegt oder geboren ist, auch eine Uhr laufen lassen können. Ein Punkt noch, der wichtig ist, um Team Mama von Team Kind zu trennen und die Versorgung von beiden zu ermöglichen, ist das Abnabelungsset, sprich mindestens zwei Nabelklemmen und ein Skalpell oder Schere, je nachdem, was davor gehalten wird. Mindestens zwei Nabelklemmen deshalb, weil die zum einen, wenn sie mal zu sind und wir dann hektisch werden wahrscheinlich, wenn wir sie irgendwie vor lauter Nervosität wie die Toppetsklemme zugeklickt haben. Also lieber mal noch einen Versatz haben und wenn die irgendwo unterm Sofa verschwinden mit zittrigen Händen, dann suchen wir sie auch verzweifelt. Genau, das wären mal so die Sachen, die ich in freudiger Erwartung auf den neuen kleinen Menschen schon mal bereitlegen würde. Ich weiß nicht, fehlt euch da sonst noch was? Ich habe es vergessen.
Krass, also aus der Pistole geschossen. Nicht abgelesen, 5 Minuten referiert. Cool. Nein, also ich habe tatsächlich nichts. Die Tatsache ist, glaube ich, die, und das möchte ich an der Stelle loswerden, wir können jetzt so mentale Modelle hier nur bedingt pflanzen mit einem Podcast. Wir sind nicht in der Lage, jetzt euch näher zu bringen, ja, wie genau gehe ich jetzt bei Abnabelungen vor oder Ähnliches und wie platziere ich das? Da müsst ihr euch vielleicht das, was wir jetzt hier sagen und auch das, was wir natürlich auf der Webseite parallel ein bisschen zur Verfügung stellen an Material, euch echt mal in die Realität mitnehmen. Und ich persönlich bin der Meinung, dass es so ein paar Maßnahmen gibt letztlich im Rettungsdienst, die man auch immer wieder mal tatsächlich vorbereiten muss bei Dienstbeginn. Dazu gehört Intubation anreichen und dazu gehört natürlich auch zu sagen, ich bereite jetzt mal so einen neugeborenen Versorgungsplatz ein Storchennest vor. Ja, auf jeden Fall. Fehlt irgendjemandem was?
Nein.
Nein. Lea, nein.
Nein.
Ja, jetzt sind wir irgendwie auf alle möglichen diversen Eventualitäten vorbereitet. Simone, wie schaut's aus? Kriege ich jetzt meinen Patienten einfach, der ist jetzt ja gerade rausgeschlüpft, kriege ich ihn jetzt endlich?
von mir nicht.
Ach so, du kriegst ihn jetzt endlich. Du kriegst ihn, das ist ein guter Punkt. Also, Simone ist, ist fertig quasi mit dem Geburtsvorgang, hat das natürlich jetzt dir übergeben. Also sie hat nicht selber ein Kind, sondern die hat übergeben. Und ja, jetzt kriegst du diesen kleinen Neugeborenen, legst ihn auf dein Neugeborenen.
Ich glaube, sie wollte auf die Abnabelung und so weiter noch hinaus.
Ich weiß nicht, worauf sie hinaus wollte. Ich dachte, da sind wir jetzt fertig mit. Du willst die Abnabelung besprechen?
Pass auf, na, ich weiß es doch.
Ja, dann sag doch, worauf ihr hinaus wollt. Ich dachte, du willst jetzt den kleinen Schratz fertig vor dir liegen haben, abgenabelt.
Nein, ich wollte auch mal Mythos streuen, ob ich ihn jetzt, aber das ist dein Job, habe ich verstanden. Ob ich ihn jetzt endlich kriege, wenn er doch jetzt gerade rausgeflumpt ist.
Jetzt weiß ich, was du meinst. Du musst Mythos doch ankündigen.
Ich als Hebamme sage natürlich, ja, jetzt lass mal erstmal gemütlich die Nabelschnur auspulsieren, trinken einen Schluck Kaffee und dann nabel mal gemütlich das Kind ab und so weiter und so fort. Das ist natürlich in der Präklinik nochmal was anderes. Gerade wenn ich jetzt zu Hause in einem Setting bin, habe ich meistens Platz. Ich kann ein fittes, vitales Neugeborenes, man hört dann immer nicht über Herzebene und so weiter und so fort, ich kann ein vitales Neugeborenes völlig problemlos auch einfach mal der Mama auf die Brust legen und da ist nämlich grandioserweise eine Heizung von 37 Grad, die das Kind zufälligerweise auch noch warm hält. In einem RTW schaut das schon ein bisschen anders aus. Da habe ich dieses Kind auf meiner sehr schmalen Liege liegen und so weiter. Da habe ich natürlich, auch wenn das Kind sehr fit ist, vielleicht auch eine andere Priorität abzunabeln. Genauso bei einer sehr kurzen Nabelschnur, wenn ich merke, ich kann das Kind gar nicht groß bewegen, ja, dann würde ich es auch sehr, sehr zackig abnabeln. Sonst hat es nicht erste Priorität. Das heißt, ich kann mir selber mal mit einem Tuch den Schweiß abtupfen, mal kurz durchatmen. Vielleicht ist jetzt auch das Timing, um einfach mal so ein bisschen ins Team Resource Management zu gehen, meine 10-for-10 rauszuhauen und zu gucken, okay, wie machen wir jetzt eigentlich weiter? Weil in diesem Moment habe ich meistens ja ein fittes Kind und eine fitte Mama, das heißt zwei völlig gesunde Patienten eigentlich. Und dann schnaufen wir einmal durch und dann nabeln wir das Kind ab. Und dann kriegst du es.
Na, endlich. So ein schönes Storchen ist vorbereitet. Ja, ich trockne dann dieses Kind in erster Linie mal ein bisschen ab, ohne jetzt da die komplette erste Hautschicht abzurubbeln. Auch die Käseschmiere will ich natürlich nicht abrubbeln. Ich trockne es einfach ein bisschen und reinige es vielleicht grob von möglichen Verschmutzungen, die es erlitten haben könnte. Und entnehme dann so die erste Schicht. Ich habe ja praktischerweise mehrere Handtücher übereinander gelegt und nehme das erste nasse Handtuch weg und schlage das Kind dann zügig schön ein, sodass quasi nur das Gesicht frei ist, das Köpfchen bedeckt ist. Vielleicht habe ich auch eine Mütze in meinem Set. Und wickel es dann quasi in die nächsten Lagen. Bei so einem vitalen Neugeborenen, da muss jetzt durch uns gar nicht mehr viel passieren, wenn das Kind anständig schnauft, einen guten Tonus hat und vielleicht auch so ein bisschen uns anschreit, dann sind wir eigentlich ganz zufrieden und müssen uns gar nicht unnötig weit ärgern. Ich glaube, da sind die Hebammen immer ganz bei uns. Also da müssen jetzt keine wilden Messwerte erhoben werden, kein Blutzucker mal per se einfach so aus der Hüfte raus. Da ist uns wirklich wichtig, dass Atmung, Tonus und wenn wir die Herzfrequenz noch auskultieren wollen, dass die passen und dann keine allzu tief schürfenden Untersuchungen machen. Was man mal noch machen kann, um sich einen Überblick zu verschaffen. Die schauen ja am Anfang relativ wild aus, so bläulich an Händen und Füßen. Das schaut irgendwie so für den Rettungsdienstler, der drauf getrimmt ist, die Zyanose schon auf 20 Meter Entfernung zu erkennen, echt wild aus.
Zuschauerfrage. Wir haben eine Zuschauerfrage.
Genau.
Eingereicht von Anne über unseren Instagram-Account, den ihr ja schon alle folgt. Wieso ist es zielführend, die Sättigung beim Neugeborenen an der rechten Hand realistischer zu messen als an der linken?
Genau, da hat sie ja schon einen ganz wichtigen Punkt genannt. Unsere Sättigungssensor, den wir vorbereitet haben, fixieren wir an der rechten Hand. Und zwar geht es dabei darum, die präduktale Sättigung abzuleiten. Viele Fragen schwierig. Ich probiere es nochmal. Die präduktale Sättigung. Da sind ziemlich viele Konsonanten drin. Also die Sättigung vor dem Duktus, der ja potenziell sich erst in den ersten Lebensminuten, in den ersten Lebensstunden dann verschließt. Und somit möchten wir einfach die realere Sättigung sozusagen, die mit der dieses Kind versorgt wird, ableiten. Könnt ihr so mit dieser Erklärung mitgehen?
Ja, ich meine, die Frage ist, wie verbalisiert man das? Letztlich geht es darum, dass der Kreislauf natürlich jetzt vor und nach der Geburt einfach ein unterschiedlicher ist. Und das daher zielführend ist, einfach an der rechten Hand zu messen. Und das hat was mit der pränatalen Kreislaufsituation zu tun und den entsprechenden Anpassungen in den ersten Stunden, letztlich des neuen Lebensjahres oder Minuten bis Stunden. Genau.
Cool. Genau. Und ich glaube, auch da nochmal wichtig herauszustellen, dass wir uns jetzt da keinesfalls stressen lassen, wenn in den ersten Lebensminuten die Sättigung einfach irgendwie noch unter 80 ist, dann erst langsam und zäh über die 80 klettert. Solange sie nach 10 Minuten dann irgendwie die 90, 95% Marke eklatant überschreitet, also so nach 10 Minuten wäre so ein Cut-off-Point, das sollte passieren, können wir erstmal entspannt bleiben. Aber solange kennen wir ja den kleinen Menschen, der jetzt da auf die Welt kam, noch gar nicht. Insofern können wir an der Stelle da eigentlich noch recht entspannt bleiben. Wenn alles gut ist soweit, würde ich sagen, zurück zur Mama.
Zurück zur Mama. Gibt es bei dir noch was zu tun?
Ja, also wir beobachten weiter die Mama. Wie ich vorhin schon gesagt habe, das Handtuch ist natürlich nett. Das Handtuch ist kuschelig und so weiter. Das Handtuch hat aber keine eigene Temperatur. Das heißt, es ist natürlich super, wenn ich mir die Körperwärme der Mama zunutze mache, solange es irgendwie geht. Das ist auch für die Mama und fürs Baby natürlich ein toller Abschluss von einer sehr, sehr außergewöhnlichen Geburt, von der wahrscheinlich noch Jahre gesprochen werden wird, das Kind einfach Haut auf Haut zu haben. Das natürliche Oxytocin, das übrigens auch das beste Blutstillungsmedikament der Welt ist, einfach sich zunutze zu machen und die zwei einfach Haut auf Haut kuscheln zu lassen. Das Kind ist schön kuschelig eingepackt und dann vielleicht auch einfach mal genießen, dass man jetzt bei so einer tollen Situation, weil das ist es letzten Endes, dabei sein durfte. Also ich finde es was ganz Besonderes bei sowas Besonderem. Da werden zwei Menschen zu Eltern, da entsteht eine Familie und ich darf einfach mal zugucken und dabei sein. Das ist ja eigentlich ein so toller Einsatz und ein so tolles Ereignis, da darf ich mich auch einfach mal freuen und mal kurz durchatmen und denken, ja, wir haben es hingekriegt und haben es ohne größere Katastrophen auch hingekriegt.
Schön zusammengefasst. Aber ein Mythos wartet noch. Ein Mythos wartet gleich noch. Wolltest du noch was sagen?
Oh, es kommt wahrscheinlich, ja.
Ja,
ja, ich wollte die Romantik gerade ein bisschen unterbrechen, wieder mit öder Einsatztaktik, aber ich vermute fast,
das ist genau der Mythos.
Geht in ähnliche Richtung.
Diesmal verstehen wir uns und du lässt mich nicht ins Fettnäpfchen laufen. Also... der Mythos ist der, dass natürlich wir jetzt darstellen und sagen, diese Zweisamkeit zwischen der Familie, die jetzt neu da ist, die Mutter und das Kind, die sollten wir doch auch auf der Fahrt aufrechterhalten. Ich glaube, die Mutter und das Kind, für beide ist es am besten, wenn wir die jetzt einfach gemeinsam auf der Liege transportieren und die Mutter das Kind entspannt auf der Brust hat. So, sie ja.
Bei dem Mythos kriege ich so ein bisschen Herzflattern.
Vor Freude aber nicht.
Ja. Genau. Ja, ich würde die Romantik gerne temporär tatsächlich unterbrechen, um sie langfristig unbedingt für uns alle aufrechtzuerhalten, so möchte ich sagen. um zu vermeiden, dass da es keine unschönen Zwischenfälle während dem Transport gibt. Das Kind ist einfach nicht vernünftig gesichert. Das Kind liegt da in Handtüchern, die Mama liegt da, die Mama ist unter Umständen ganz schön geschwächt nach so einer Geburt. Und jetzt müssen wir einmal dynamischer bremsen, stärker um die Kurve fahren. Wir alle kennen die Situation, da können wir noch so sorgsam fahren. Dann fährt es vielleicht ein anderer Verkehrsteilnehmer, fährt nicht so sorgsam. Kann immer vorkommen. Und wenn dann das Kind irgendwie stürzt oder da Unglücke passieren, das würden wir uns vermutlich selber nie verzeihen, von der rechtlichen Situation mal ganz abgelassen. Insofern unterbrechen wir die Romantik einen kurzen Moment. Das Kind gehört in dem Moment einfach in ein sicheres Transportmedium und das wird im Idealfall präklinisch der Transportinkubator sein, in dem das Kind gut gesichert ist. Noch dazu auch gewärmt. Das heißt, das ist in dem Moment für die paar Minuten eigentlich die ideale Transportform. Und gekuschelt werden kann dann danach in der Klinik wieder ausreichen.
Hervorragend. Punkt. Ne? Das muss man einfach klar so ansprechen. Rettungsdienst ist professionell und Professionalität auch in dieser Situation. Und das ist, glaube ich, allen hier Beteiligten mega wichtig zu sagen. Da geht es um Einsatztaktik, Patientensicherheit und genau, in dem Sinne keine Romantik während der Fahrt. Wir haben vorhin schon über den einen Kollegen gesprochen, der uns letztlich mit Storchennest irgendwie so ein nettes Wort geliefert hat. Und der Kollege hat, damit könnte man das gut zusammenfassen, er hat ein Akronym geschaffen, mit dem man dieser gesamten dem Geburtsszenario ein bisschen begegnen könnte, nämlich das Akronym Mutter. Und wir haben im Vorfeld mit ihm telefoniert und einfach nachgehakt, Mensch, du verwendest dieses Akronym immer, hast es jetzt noch nicht irgendwie veröffentlicht, zumindest mir nicht bekannt. Und haben die ausdrückliche Erlaubnis, lieber David, vielen lieben Dank, viele kennen dich, dass wir das Akronym verwenden dürfen. Also für alle, die fragen sich jetzt nach irgendwie fast einer Stunde Podcast, wie zur Hölle soll ich mir das alles merken? Das Akronym Mutter, nämlich Mutter, Untersuchung, Team, Temperatur, Equipment und Reha-Platz, bietet eine hervorragende Stütze, um sich klarzumachen, wo die Prioritäten letztlich liegen. Mutter, nämlich die Mutter in der Anamnese, letztlich adäquat abzudecken und die Entscheidungen zu treffen. Untersuchung, im Schwerpunkt die Geburtsbegleitung. Team, dass wir eine adäquate Teamaufteilung brauchen, aber auch ein Team, das erstmal da ist, präklinisch. Die Temperatur und dahinter natürlich das Temperaturmanagement für Mutter und Neugeborenes, ganz, ganz wichtig und das früh im Blick zu haben. Die Frage danach, ne, Equipment, brauche ich Transportinkubator, brauche ich irgendwie spezielles Einsatzmaterial und der Reha-Platz, die Neugeborenenversorgung letztlich vorzubereiten. Das ist eine gute Zusammenfassung und wir teilen das total gerne an der Stelle, weil wir es auch, wir sind alle gemeinsam so ein bisschen in der Bildung aktiv, weil wir es auch gerne hören und verbreiten. Das ist cool. Das ist gut, das kann man sich merken, auch gerne nachzulesen an der einen oder anderen Stelle, wer unsere Website dann findet. Habt ihr inhaltlicher Art und Weise noch was zu sagen, bevor ich einen kurzen Ausflug vorhabe? Wir haben das Thema
Geburt versucht, eine Idee
abzudecken.
Ja. Also manche Dinge sind ja so banal, dass sie nie angesprochen werden. Und wenn sie dann aber das erste Mal gebraucht werden, dann steht man so ein bisschen da. Also zumindest ging es mir in dem Fall so. Falls jetzt tatsächlich das Kind wirklich im RTW zur Welt kommen soll, beziehungsweise nicht soll, aber es passiert, dann haben wir ja so ein bisschen das Problem, der normale Patient liegt ja so, dass sozusagen die Beine an der Tür sind. Und das ist natürlich für eine Geburt dann echt blöd. Aber da vielleicht in dem Stress oder dass man eben dann im Moment gar nicht dran denkt, dass man die Trage, also wirklich nur das Gestell ja abmachen kann und auch falsch rum drauf machen kann, sodass sozusagen die Mutter dann eben mit den Beinen in Fahrtrichtung zeigt, sodass man da dann halt vernünftig arbeiten kann. Weil hinten an der Tür sich dahin zu quetschen, wird, glaube ich, richtig schwer. Aber wenn man das vorher vielleicht schon dreht und dann gegebenenfalls da eben vernünftiger arbeiten kann, weil man wenigstens ein bisschen mehr Platz hat, kann man vielleicht noch mehr Stress vermeiden, weil das Ganze dann zu drehen, wenn die Mama schon drauf liegt, ist, glaube ich, jetzt nicht sehr sicher.
Punkt. Sehr gut. Ja, komplett richtig. Denkt man vielleicht auch gar nicht dran. Genau. Vor allem bei längeren Transporten kann ich es mir vorstellen, kann es dann irgendwie zielführend sein. Für die kurzen Transportwege haben wir eigentlich eine signifikant sinnvolle Entscheidung bereits getroffen, die wir am Anfang besprochen haben. Aber für alle unsere ländlich geprägten Kolleginnen und Kollegen ist das bestimmt nochmal ein wertvoller Hinweis. Top.
Oder eine Klinik nimmt dann doch nicht und dann muss man nämlich nochmal durch die ganze Stadt zu einer anderen Klinik fahren. Und dann bringt man dieses Kind in den Türen zur Welt. Das war nämlich meine allererste Geburt.
Ah, okay.
Deswegen erzähle ich das.
Ja, da, oh Gott, ja, klingt nach einem eigenen Podcast, nur für die Story. Hervorragend. Die Silvia hat jetzt vorhin erklärt, letztlich, was man so alles vorbereitet für den Neugeborenenversorgung. Dazu kam auch diese Beatmung. Wir haben uns natürlich jetzt nicht da erklärt, was wir damit vorhaben. Warum? Weil die Frage danach, was wir denn tun, wenn der Neugeborene nicht adäquat ist, den Rahmen hier komplett sprengen würde. Wir sind schon bei einer Stunde letztlich und können das dann auch demnächst, glaube ich, ganz gut abrunden. Aber so viel einfach nur an der Stelle. Es gibt quasi nie Neugeborenen-Reanimationen, aber wir begegnen natürlich Anpassungsstörungen, dass ein Kind auf die Welt kommt und erstmal nicht brüllt, sondern da Unterstützungsbedarf hat. Ich kann nur allen wärmstens ans Herz legen, die da draußen sind und sich jetzt gerade überlegen, wie macht man das und keine Ahnung haben, ganz, ganz dringend sich in Neugeborenen-Reanimation zu schulen. Es ist nicht akzeptabel, ich spreche es einfach so an, wie ich es empfinde und meine, dass ein Rettungsteam nicht weiß, was mit einem Neugeborenen mit Anpassungsstörungen zu tun ist und irgendwas mit einer 15-2, 5-1 oder sonst was Reanimation versucht. Das ist kompletter Irrsinn. Und wir können uns Thoraxkompression sparen und hier kann man sehr effektiv Leben nicht mal retten, sondern einfach ermöglichen. Und alle, die da draußen sind und keine Ahnung haben, vielleicht irgendwann eine extra Folge, aber schaut euch die Algorithmen an und seid da genauso affin, ihr seid ja Profis. Und dann seid ihr auch Profis für diesen einen Fall, den ihr vielleicht in einmal im Berufsleben habt. Ihr werdet es euch nicht verzeihen, wenn ihr nicht wisst, was zu tun ist. Also Anpassungsstörungen, Beatmung, letztlich auch ganz, ganz andere Schwerpunkte. Und da einfach mal ein paar Begriffe gedroppt, damit alle, die vielleicht sich die ganze Zeit fragen, was mache ich, wenn ich ein Riesenproblem habe, da einfach ins Gespräch mit den Kolleginnen gehen und auf die Suche im Internet. Und der NLS-Kurs ist das, was ihr sucht, wenn ihr es praktisch üben wollt. Das ist ein Eintageskurs, der ausnahmsweise nicht einen Arsch voll Geld kostet. Das ist ja mal was Positives. Punkt. Das wollte ich loswerden. Was wollt ihr noch loswerden? Haben wir irgendwas vergessen? Ist irgendwas noch total wichtig, was hier komplett untergegangen?
Ich möchte nur gern festhalten, dass ich gerne diese Alarmierung zur drohenden Geburt, das würde ich gerne abschaffen, weil eine Geburt droht in meinen Augen nicht. Das ist, wie Simone schon gesagt hat, ein wunderschöner Einsatz. Ich glaube, das ist die Sternstunde unseres Berufslebens. Und freut euch einfach drauf. Genießt es, wenn ihr das nächste Mal eine habt. Und ja, erinnert euch ganz lange dran.
Super. Wie war erster Podcast für euch?
Aufregend. Ich hätte noch so viel zu erzählen.
Ja, das glaube ich. Man muss ja irgendwie sich leider total deckeln. Die Frage ist sowieso, hört jemand bis 1:05 hier zu? Aber vielen lieben Dank euch allen. Ich hatte sehr viele Informationen mir auch schon vorher natürlich sortiert im Kopf und bin nicht komplett uninformiert in das Thema gegangen, aber selber nochmal ganz viel mitgenommen. Und nehme ganz persönlich mit, entspannt euch. Schnauft durch und setzt klare Kriterien an und seid vorbereitet mit einem mentalen Modell. Und dann wird es schon. Mega. Lea, berühmte letzte Worte.
Berühmte letzte Worte. Da mein Gehirn heute auf Sparflamme läuft, fällt mir jetzt auf die Schnelle nichts Geistreiches ein. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall bei unseren beiden Gastdozentinnen, dass ihr dabei wart und dass es jetzt auch geklappt hat. Und ich weiß nicht, wenn jemand noch Fragen hat oder sagt, hey, das habe ich nicht verstanden oder so, dann gibt es ja auch sicherlich die Möglichkeit, uns über Instagram oder über unseren Website zu fragen. Und dann werden wir sicherlich das ein oder andere auch noch für alle beantworten können. Aber ich möchte mich einfach nur bedanken, auch dass ich heute jetzt, ist eigentlich die perfekte Folge, um krank zu sein, weil ich musste ja gar nicht so viel sagen.
Ja.
Also ich konnte ja auch zuhören und lernen.
Hervorragend. Trotzdem wünsche ich dir und wir alle dir ganz gute Besserung. Lea,
danke.
So schnell wieder auf die Beine kommst und wir gemeinsam die nächste Folge drehen. Für alle, deshalb nochmal der Tipp, ab auf die Webseite, schreibt uns gerne auch mit Fragen oder Rückmeldungen. Wir sehen die Zahlen und merken, der Podcast wird bekannter und vielleicht tut die Folge auch was dazu beitragen. Und in dem Sinne, euch ja eine schöne Zeit, egal wo ihr gerade seid, wo ihr es gerade hört. Und für alle, die in der Zwischenzeit Auto gefahren sind, tut mir leid bei den Spritpreisen. Und bis bald.